Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, wie hier das hebräische und das griechische Hoffnungsverständnis eng verwoben waren in diesem Lied. Egal was kommen mag, das ist das griechische Hoffnungsverständnis, Extrapolation aus der Gegenwart. Und das hebräische, der Tag des Herrn kommt, auf den leben wir zu, seine Realität kommt. Und in dieser Spannung leben wir. Und ich wäre doch zu gern mal dabei gewesen, als Jesus seinen Jüngern damals begegnet ist, in dieser Kammer, in der sie eingeschlossen waren, nach der Auferstehung. Und plötzlich, da war er tatsächlich leibhaftig da. Wie gern hätte ich da Mäuschen gespielt. Das können wir Ihnen heute leider nicht bieten. Aber wir können Ihnen etwas anderes bieten, was sicher auch interessant ist. Und zwar drei sehr erfahrene Redner, nämlich John Lennox von gestern, heute Jürgen Spieß und auch Siegfried Scherer, die auch ein Stück weit Wegbegleiter füreinander waren im Canyon des Glaubens und der Wissenschaft auf ihrer Wanderung durch diesen Grand Canyon. Und so begrüßen Sie mit mir jetzt bitte schön John Lennox, Jürgen Spieß und Siegfried Scherer hier auf dem Podium. Wir kommen hier, ja bitte Platz nehmen, wir kommen hier ganz gemütlich und informell zusammen und wollen uns einfach auf ein persönliches Gespräch einlassen. Ich habe die Fragen auch noch nicht vorher mitgeteilt, es wird also ganz spontan alles sein. Und am Ende soll auch für Sie Möglichkeit sein, Fragen zu stellen. Also überlegen Sie schon mal, welche Fragen Sie diesen drei Herren hier gerne einmal stellen wollen. Ich nehme jetzt auch Platz, wir sind hier einfach in einem gemütlichen Wohnzimmer. Ja, bitte, wenn ihr was sagt, wir werden uns auch duzen, wir kennen uns alle schon ein paar Jahre. Wir haben leider nur dieses Handmikro noch und brauchen nachher die Handmikros fürs Publikum. Von daher, immer wenn jemand was sagen will, das Mikro weiterreichen. Ich hätte gern Headsets gehabt, hat leider nicht geklappt. Ja, Jürgen Spieß haben wir gerade schon gehört. John Lennox haben wir gestern gehört. Deswegen möchte ich mit dir, Siegfried, anfangen, als dem Dritten im Bunde. Und ja, du bist Professor für mikrobielle Ökologie an der TU München-Freising und geschäftsführender Direktor des Zentralinstituts für Lebensmittel- und Ernährungsforschung, PIL abgekürzt. Das war nicht immer so. Du hast mal als kleiner Student angefangen und wenn ich mich recht erinnere, sagtest du mir mal, dass du zu Beginn deines Studiums Atheist warst. Warst du überzeugter oder skeptischer Atheist? Und was hat dich ins Fragen gebracht?
Ja, grüß Gott, erst einmal alle miteinander. Ja, also ich war irgendwo sowas dazwischen. Ich war skeptisch, ich habe nachgefragt, ob ich so richtig überzeugt war, so würde ich bezweifeln. Irgendwo im Bereich zwischen Agnostizismus und Atheismus habe ich mich bewegt. Gott, dachte ich mir, ich glaube eigentlich nicht, dass es ihn gibt, aber wenn es ihn gibt, ist mir es eigentlich egal. Also so ungefähr in diesem Bereich habe ich mich bewegt und ich habe angefangen umzudenken, weil ich SMDlern begegnet bin. SMD-Studenten, die hießen damals noch nicht SMD in Konstanz, es war nur eine Kontaktgruppe, aber es gab einen entsprechenden Kontakt zur SMD und der Jürgen war Reisesekretär für unsere Gruppe in Konstanz damals. Und die haben mich eingeladen zum Bibellesen und es waren irgendwie andere, die waren irgendwie anders als die Studierenden, die ich kannte. Das hat mich angezogen, das fand ich interessant. Außerdem ging zu der Gruppe auch ein junges Mädel hin, mit der ich heute verheiratet bin, lange verheiratet bin. Also diese Begegnung mit anderen Studenten, die hat angefangen, mich ins Fragen zu bringen.
Du hast dann ja Biologie studiert. Welche Spannungen haben sich für dich dann ergeben während des Biologiestudiums, da du Christ geworden bist?
Das Biologiestudium ist sicher nicht geeignet, den Glauben eines jungen christlichen Studenten zu stärken. Das kann man sicher sagen, weil die meisten meiner Lehrer, meiner akademischen Lehrer, doch recht klar haben durchblicken lassen, dass Religion und Gott und Schöpfung, all diese Dinge sind für sie eigentlich indiskutabel, nicht existent. Und es ist eine echte Herausforderung. Es war für mich auch als Student eine echte Herausforderung. Es war auch im Grunde der Beginn meiner Beschäftigung mit der, meiner intellektuellen Beschäftigung mit der Frage, wie ist es mit Gott und wie ist es mit der Bibel und wie kann man das verstehen und was ist mit den scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüchen zu meinem Studienfach, denen ich ja tagtäglich ausgesetzt war.
Ich habe dazu noch eine interessante Zusatzinformation, und zwar in einer Nature-Studie aus dem Jahr 1998 von Larson und Whittam heißt es, dass unter den führenden Biologen nur 5,5% an einen persönlichen Gott glauben. Das ist der geringste Prozentsatz bei allen Naturwissenschaftlern. Daraus folgt für mich, dass du entweder keiner der führenden Biologen bist, obwohl du über 100 Publikationen hast, mich auf deiner Website irgendwann aufgehört habe zu zählen. Eine war was mit, warum Käsefüße stinken und so weiter. Das war auch sehr oder dass du genau einer von diesen 5,5% bist. Wie erklärst du dir, dass gerade das Studium des Lebens, das ich eigentlich sehr faszinierend finde, oder wir haben es gestern auch gehört, der genetische Code, wie erklärst du dir, dass gerade dieses Studium des Lebens, das uns so zum Staunen bringt, offenbar viele so weit weg von Gott führt?
Also du gehst ja richtig gleich in die Vollen.
Wir haben nicht viel Zeit.
Okay. Also ich gehöre nicht zu den führenden Wissenschaftlern der Welt. Leider. Aber das Leben ist hart, gell? Warum so wenige Biologen überhaupt an einen Schöpfer glauben, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Ich meine, es liege daran, dass Biologen sich sehr intensiv mit Natur beschäftigen und eben nicht nur mit den faszinierenden und wunderbaren Dingen, die es in der Natur gibt, sondern sie befassen sich von Berufswegen mit all der Boshaftigkeit, mit all dem Schrecklichen, mit all dem Furchtbaren, was es in der Biologie gibt. Das ist mein persönliches Steckenpferd, ist falsch. Ich bearbeite Krankheitserreger. Und ich studiere, wie sie Menschen killen. Und es ist brutal, es ist erbarmungslos, es ist böse. Das ist jetzt eine Wertung, das weiß ich. Und meine Kollegen fragen, wie kann das sein? Wie kann der gute und barmherzige Gott, von dem du uns da erzählen willst, wie kannst du den zusammenbringen mit dem, was es an Schrecklichkeiten in der Natur gibt? Wenn es einen Gott gibt, der das so geschaffen hat, dann ist es keiner, an dem ich interessiert bin. Ich glaube, hier liegt der tiefste Grund für die Ablehnung Gottes meiner Kollegen.
Vielen Dank. Ich möchte mal zu John weitergehen. Du bist Mathematikprofessor an der Universität Oxford und Emeritus Fellow in Mathematik und Philosophy of Science am Green Templeton College in Oxford und hast noch viele andere Titel auf deiner Liste. Unter anderem auch noch einen Masters in Bioethik. Du bist Amateurastronom, wie es auf deiner Webseite heißt, und beobachtest gerne Vögel, was mir sehr sympathisch ist bei meinem Nachnamen. Außerdem lernst du gerne Sprachen, Russisch, Deutsch, Altgriechisch, Hebräisch, Algebra, Gruppentheorie, ich weiß nicht, was noch alles dazu gehört. Ein ausführliches Interview von dir haben wir schon im letzten Transparent veröffentlicht. Von daher möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber meine Frage ist schon, hast du dich als Kind während der Predigten in deiner Gemeinde oft gelangweilt und währenddessen schon deinen Francis Bacon und deinen Immanuel Kant gelesen? Oder woher kommt dieses so breit gefächerte Interesse von dir an allen Bereichen, die man so studieren kann?
Also darf ich auch Grüß Gott sagen miteinander. Ja, als Kind habe ich mich sehr oft langweilig gefühlt. Aber ich hatte eine, es ist so interessant, diese zwei Kollegen und Freunde seit vielen Jahren. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ist, Erwachsener zu sein und nicht an Christus zu glauben. Meine Lebensbahn ist ganz anders gewesen. Und das hat mich sehr tief geprägt, wie ich bald erklären werde. Aber während meiner Kindheit, meine Eltern waren merkwürdige Leute. Sie hatten nie die Möglichkeit, eine Weiterausbildung zu haben. Sie waren evangelikal, aber nicht sektierisch. Und das war sehr ungewöhnlich in Nordirland. Und mein Vater hat das zum Ausdruck gebracht, indem er in seinem Geschäft, er hat so bis 40 Mitarbeiter, er hat Leute aus der katholischen und auch aus der evangelischen Seite. Das hat viel gekostet. Man hat uns gebombt und so weiter. Aber ich habe von meinen Eltern gelernt, dass alle Menschen, was immer sie glauben, sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und von unendlicher Wert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mein Vater sah, dass es wichtig für mich, über andere Weltanschauungen zu lernen. Ich war so ungefähr 13, 14. Er hat mir ein Buch von Marx geschenkt. Und ich habe gesagt, was ist das? Oh, das ist Marx, sagt er. Und ich sagte, Vater, hast du es gelesen? Nein, aber du musst es lesen. Weil es wichtig ist, dass du verstehst, wogegen wir kämpfen müssen. Und das war eine sehr offene Erfahrung vom Christentum. Für mich, Christentum war offen, es war fördernd, mich in verschiedenen Bereichen auszubilden. Es war erst später, dass ich gelernt habe, dass es einige enge Christen gibt, aber von meinen Eltern nicht. Und so meine Interessen waren zunächst einmal Sprachen, weil ich ein sehr begabter Sprachlehrer hatte, der uns Französisch beigebracht haben. Wir konnten mehr oder weniger gut Französisch sprechen mit 15 in der Schule. Und dann bin ich Sprechfunkamateur geworden und einfach mehr oder weniger als Witz. Ich dachte, wie schnell könnte ich Deutsch lernen, wenn ich keinen Deutschlehrer habe? Einfach durch Radio. Ich konnte von meinem Haus mit Deutschland sprechen. Und so, das waren die Anfänge meiner Deutschsprachkenntnisse, so wie sie sind. Und ich habe sehr viel gelesen zu der Zeit und einfach Interessen in vielen Bereichen. Und ich habe nur Mathematik letztlich gewählt, weil es mir die Möglichkeit gab, nach Cambridge zu kommen. Und sonst, meine Schule war nicht fähig, mir in die Physik oder was weiß ich mehr zu lehren, aber nur in der Mathematik. Und so langweilig, ja, aber nie langweilig, weil ich so viel gelesen habe als junger Mann. Ich habe sämtliche Werke von C.S. Lewis, auch die technischen, bevor ich auf die Uni gekommen bin, habe ich alle gelesen. Und viele philosophische Werke und so weiter. So, das wirklich verdanke ich meinen Eltern. Aber ich kann nicht, ich sitze hier und bewundere meine Freunde, weil ich kann an keine Zeit denken, wo ich nicht an den Herrn glaubt. Natürlich bin ich Christ geworden, aber wenn man so in einem Elternhaus aufgewachsen ist, ist es manchmal schwer, die eigene Erfahrung zu trennen von was die Eltern erzählt haben und so weiter und so fort. Ein weiterer Punkt, was sehr wichtig war, in Cambridge, der erste Woche, jemand hat zu mir gesagt, glaubst du an Gott, John? Und dann hat er gesagt, oh Mensch, du bist Ire, das hatte ich vergessen. Alle Iren glauben an Gott und kämpfen darüber. Ich hatte das schon öfters gehört, aber das war wirklich ein Wendepunkt für mein Leben. Hier ist jetzt die Gelegenheit, wirklich Agnostiker, Skeptiker, Atheisten zu treffen. Ich meine, in Nordirland traf man katholische Atheisten und protestantische Atheisten, aber keine wirklich echte. Und ich habe versucht, an dem Tag Leute kennenzulernen, die meine Weltanschauung nicht teilten. Und das ist wirklich ein Motor für mein Leben gewesen. Deutsch, später sehr oft in der DDR und dann Russisch, Russland und Diskussionen in der Akademie der Wissenschaften. Ich wollte wissen, was ist es, das hinter dieser Atheismus, Agnostizismus und so weiter steht, damit ich wirklich Zuversicht haben könnte, dass mein christlicher Glauben die Wahrheit ist.
Mathematik und Nature-Studie von 1998. Da heißt es auch, dass der Anteil unter führenden Mathematikern, die an einen persönlichen Gott glauben, am höchsten von allen Wissenschaftlern ist und nämlich bei 14,3% liegt. Woher kommt das, dass unter Mathematikern der Anteil der Gläubigen fast dreimal höher ist als bei der Biologie? Ist Gott ein Theoretiker?
Er ist ein Mathematiker, das ist klar. Aber der Haken dabei ist, dass Gott hat die Biologie angefördert in 1. Buch Mose 1. Taxonomie. Und er hat den Menschen gesagt, du sollst die Tiere nennen. Und Taxonomie ist der Grund intellektueller Tätigkeit, nicht wahr? Und Biologie war die erste in der Bibel. Irgendwo haben die Biologen das vergessen. Aber Mathematik, für mich war immer, ich wusste immer, dass die Leute wie Kepler und Newton und so weiter und Babbage, Clark Maxwell, und die waren alle gläubig. Und für mich dieser geschichtliche Punkt, und je älter ich werde, desto wichtiger scheint die Arbeit, die Tätigkeit meines Freundes Jürgen Spieß in der Geschichte. Geschichte ist äußerst wichtig und auch die Geschichte der Naturwissenschaft. Das heißt, der Aufstieg, ich habe es kurz gestern Abend erwähnt, der Aufstieg der modernen Naturwissenschaft ist sehr eng mit Christentum verbunden. Eigentlich hatte ich einen Kollegen, Peter Harrison in Oxford, der war Professor für Science and Religion. Und er hat nicht bloß die These vertreten, dass der Aufstieg der modernen Naturwissenschaft mit biblischer Glauben zu tun hat, sondern mit biblischer Exegese. Er hat gesagt, dass während der Zeit der Reformatoren die Art Haltung dem Schrift gegenüber, lasst uns sehen, was der Text sagt, und weg von mythischen und allegorischen Deutungen, war auch ein Schlüssel zum Aufstieg der modernen Naturwissenschaft. Und daher war ich von vornherein interessiert in diese tiefe Frage, warum ist es und wie ist es, dass das Universum wenigstens teilweise mathematisch zugänglich ist. Und für mich bei weitem die beste Erklärung ist, dass ein genialen Geist dahinter steht, der Geist Gottes. Und so, es ist wahr, dass viele, viel mehr Mathematiker an Gott glauben als Biologen. Und das ist natürlich für mich ein gewissen Trost, aber trotzdem habe ich sehr viel zu tun mit den Biologen, so komme ich in diesen Kreisen sehr oft.
Vielen Dank. Ja, Jürgen, die Althistoriker werden in dem Paper leider gar nicht erwähnt. Die zählen im angloamerikanischen Raum nicht als Scientists, das sind ja die Naturwissenschaftler. Du hast 5 Jahre, wie du vorher schon gesagt hast, in München bei einem der führenden Wissenschaftler für die antike griechisch-römische Geschichte studiert und promoviert, bei Hermann Bengtsson. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist dein Eindruck in der Althistoriker-Szene da so geworden? Stehen die dem Glauben an einen persönlichen Gott positiver gegenüber als Mathematiker und Biologen? Oder wo kommt da die Skepsis her? Also du selber bist ja offenbar davon überzeugt worden, dass die Auferstehung historisch ernst zu nehmen ist.
Also es gibt ja keine Untersuchungen, das ist schon mal bedauerlich. Ich habe halt mit einigen Leuten gesprochen oder man sieht halt Text. Ich habe gestern gerade von einem Althistoriker, den ich jetzt nicht kenne, wieder den Satz gelesen, den man auch oft lesen kann, dass eben in Bezug auf die Apostelgeschichte die Althistoriker im Unterschied zu den Theologen, heißt es dann da, die Apostelgeschichte als eine ernstzunehmende Quelle für das Urchristentum ansehen. Und zwar gerade auch sowohl die Althistoriker, die ganz berühmt waren am Anfang des vergangenen Jahrhunderts, wie Mommsen oder Eduard Meyer, als auch, dass es jetzt in der neueren Generation der Althistoriker wieder kommt. Auf der anderen Seite fand ich es interessant, da gibt es einen Althistoriker Dahlheim in Berlin, das ist einer der bekannteren, der hat vor kurzem ein Buch geschrieben, Die Welt zur Zeit Jesu, der ist ganz kritisch zum Neuen Testament. Und interessanterweise schreibt er, dass neuerdings Althistoriker wieder die Apostelgeschichte geneigt sind, ernst zu nehmen, und verweist auf die Stelle, die ich vorher gerade zitiert habe, ohne zu erwähnen, dass der, was jeder weiß, also ich weiß auch, zu schreiben, dass die führenden früheren Althistoriker die alle ernst genommen haben. Das war also zwischendurch mal verloren gegangen in der alten Geschichte. Hier geht es natürlich zunächst mal nur um eine Frage, wie man die Texte des Neuen Testamentes aus historischer Sicht bewertet, ohne die richtigen Hämmer, würde ich jetzt mal sagen, wie die Auferstehung. Das muss man sicherlich unterscheiden. Und da glaube ich, dass die Althistoriker dem Neuen Testament gegenüber außerordentlich positiv eingestellt sind. Es ist sogar so, dass für die Althistoriker ist das Neue Testament deswegen so eine erstaunliche Quelle, weil wir sonst, sagen wir Tacitus oder Sueton, gar keine Berichte haben, wie die einfachen Leute gelebt haben. Vor kurzem erschien auf Deutsch ein Buch eines Professors für alle Geschichte aus Berkeley über das Leben der Römer. Da habe ich mir gedacht, das gucke ich mir an, der muss das Neue Testament zitieren. Und meine Vermutung war richtig, er hat permanent das Neue Testament zitiert, ohne irgendein Problem damit zu haben. Also ohne zu sagen, ja, eigentlich ist es ja vielleicht nicht so ganz und so. Die spannende Frage ist natürlich die Auferstehung. Und ich habe damals mit einem, der dann Professor für alte Geschichte später geworden ist, darüber diskutiert, was er über die Auferstehung denkt. Und der hat gesagt, historisch gesehen müsste man das für wahr halten. Also, und zwar gibt es diese Stelle, damit habe ich auch begonnen, was würden wir machen, wenn wir in der Antike einen Brief hätten von einer Person A an eine Person B über ein Ereignis C, das C-Zeugen gesehen haben, von denen E-Zeugen noch leben. Da hat er gesagt, 1. Korinther 15. Also, so gut kennen sich die Althistoriker schon aus. Dann habe ich gesagt, jetzt? Dann hat er gesagt, okay, also eigentlich historisch gesehen spricht alles dafür, dass es stattgefunden hat. Weil der Beruf, selbst Lüdemann geht ja davon aus, dass Paulus sich wirklich auf Leute berufen hat, die die Gemeinde in Korinth kannte. Also das ist eigentlich ein enormes, aber man könnte sagen, er hat geblufft. Aber das ist sehr unwahrscheinlich aus dem Text. Und dann, und ja und jetzt, ja, dann hat er gesagt, wenn das aber stimmt, dann stimmt noch mehr im Neuen Testament. Also dann, und dann hat er gesagt, das fand ich schon, das war ein rein intimes Gespräch, hat er gesagt, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ja, das ist gut. Also hat nicht gesagt, als Historiker kann ich das natürlich überhaupt nicht glauben, sondern hat umgekehrt gesagt, als Historiker, wenn ich so vorgehe, wie man sonst vorgeht, wie ich schon sagte, die Historiker führen einen Indizienprozess. Und zum Beispiel, ich habe heute das eine Beispiel erwähnt, was für die meisten, die nicht an Gott glauben und nicht an die Auferstehung glauben, das härteste ist, nämlich die Verwandlung im Leben der Jünger. Das ist wirklich für die meisten das Eigentliche. Das bedarf einer Erklärung, die Verwandlung. Beim leeren Grab kann man sagen, haben sie erfunden, bescheiden beim Bericht mit den Auferstehungen haben sie auch erfunden, aber die Verwandlung der Jünger, das sieht auch Lüdemann so, mit dem ich ja mal diskutiert habe, das ist ein Faktum. Und das bedarf einer Erklärung. Was ist jetzt die beste Erklärung für dieses Faktum? Das ist die Frage. Und da spielen halt dann weltanschauliche Gründe eine Rolle. Ich fand, das führt das nicht ganz wesentlich ab, noch ein Schlusssatz, Josef Ratzinger, der nur kein Althistoriker ist, aber sehr gut althistorisch argumentiert, der hat gesagt, die Auferstehung ist ein Handeln Gottes in der Geschichte. Über das Handeln Gottes in der Geschichte können natürlich die Historiker keine Aussagen machen, aber dieses Handeln Gottes in der Geschichte hat Fußspuren hinterlassen. Und über die Fußspuren dieses Handeln Gottes, da können Historiker Aussagen machen. Und das ist genau richtig verstanden, weil das könnte man eben sagen, das sind die Indizien. Also leeres Grab, wer ist eine Fußspur? Oder Berichte über die Auferstehung, das vor allen Dingen 1. Korinther 15, nicht mal so sehr die Evangelien, sondern 1. Korinther 15, sagt ein ganz altes Credo. Lüdemann und Ratzinger sagen, beide kommen aus dem Jahr 31, 32. Das ist ein enorm altes Credo nach dem Kreuzestod. Oder dann eben, was ist aus den Jüngern geworden? Warum haben die sich so verhalten? Bengtsson selber, fand, die Auferstehung hat seiner Meinung nach stattgefunden, also wir haben nicht da so ganz tief gehen. Ich bin auch während der Zeit bei ihm erst Christ geworden, dadurch haben wir dann später auch darüber gesprochen. Er sah das alles so ganz positiv und kam mal von der Beerdigung wieder, wo ein Kollege gestorben ist von ihm und hat sich erzürnt über die Predigt des Theologen, der wohl nicht von der Auferstehung ausging.
Ja, ihr bewegt euch, also John und Siegfried beruflich und du immer wieder, weil du dich da hineinbegibst, immer wieder in atheistischen, intellektuellen, ja fast schon elitären Kreisen, muss man sagen, du in Oxford mit Nobelpreisträgern und so. Und bringt euch das nicht manchmal zum Nachdenken, wenn die alle Atheisten sind, ob ihr euch selbst nicht auch grundlegend irren könntet in eurem Glauben an Jesus Christus, für den ihr euch wahrscheinlich ständig immer wieder rechtfertigen müsst, könnte ich mir vorstellen, wenn ihr mit euren Kollegen zusammensitzt oder wenn man manches mediale Echo so mitbekommt. Hat euch ein Atheist schon mal so richtig ins Nachdenken gebracht und habt ihr eure Meinung zu einem Thema schon mal radikal geändert? Vielleicht fangen wir bei Siegfried an.
Immer die schwierigen Fragen, ich zuerst. Ja. Wenn ich aufhören würde, mich selber zu hinterfragen, wenn ich es nicht mehr zulassen würde, dass mein Standpunkt, auch mein christlicher Standpunkt, in Frage gestellt würde, dann wäre ich auf einem gefährlichen Weg. Ich denke, das muss ich mir gefallen lassen. Ich denke, das müssen wir uns alle gefallen lassen, dass wir hinterfragt werden. Und dann müssen wir uns den Fragen stellen. Und das ist manchmal schwierig. Ich habe in meinem Leben viele Kursänderungen und Kurskorrekturen erlebt. Nicht nur, dass ich Christ geworden bin, sondern auch danach, dass ich mich festgelegt habe in Dingen, wo ich mich nicht hätte festlegen lassen sollen. Ich musste lernen, dass ich Dinge verbreitet habe, von denen ich heute weiß, dass sie falsch sind. Ich habe vielen tausend Leuten Dinge erzählt, von denen ich heute nicht mehr glaube, dass sie stimmen. Ich musste umkehren. Mein Leben ist reich an solchen Erfahrungen und es gehören mit zu den schweren Erfahrungen meines Lebens. Das Umkehren geschah eigentlich nie dadurch, dass ich jetzt irgendwie mit Atheisten in der Diskussion war und die hätten mich jetzt überzeugt, indem sie ein besonders gutes intellektuelles Argument haben. Ist mir nie passiert. Ich persönlich tendiere zu glauben dazu, dass die intellektuellen Argumente des Atheismus nicht sehr stark sind. Meine Fragen kommen von der anderen Seite, kommen viel mehr von der existenziellen, aus dem existenziellen Bereich. Ich habe das gerade gesagt, ja, mit dem Bösen in der Natur, was ich selber erforsche, mit der Frage, und das ist alles eine Frage, die viele Atheisten stellen, ist Gott gut? Wenn es ihn gibt, ist er gut? Ist Gott gut? Das ist eine Frage, die mich schier umgebracht hat. Ich erinnere mich, vielleicht 10 Jahre her, ich bin nachts aufgewacht. Die Frage hat mich umgetrieben. Ich bin nachts aufgewacht, wachgelegen auch lange. Und dann habe ich eines Nachts mich aufgewacht und habe das Licht angemacht. Und dann habe ich zu mir gesagt, Siegfried, jetzt fehlt nicht mehr viel. Und dann wirst du deinen Glauben auf den Kehrichthaufen deiner Lebensgeschichte. Es hing mit der Frage zusammen, ist Gott gut? Ja, also ich kenne das und ich nehme auch diese Frage von Atheisten und von Zweiflern, die Frage stellen ja nicht nur Atheisten, die Frage stellen ja auch viele Menschen. Ich nehme die Frage sehr ernst, weil, und es gibt andere Fragen, die ernst genommen werden müssen. Und dann bleibt mir am Ende nur eins, also die Geschichte hört sich jetzt furchtbar dramatisch an, ja, sie war auch dramatisch, und dann bleibt mir am Ende nur eins, dass ich flüchte in die Gegenwart Gottes. Sonst bin ich verloren. Mein Intellekt lässt mich da am Ende im Stich. Also es gibt eben zwei Gründe, wie du gesagt hast in deinem Vortrag heute Morgen. Es gibt auch eine persönliche Erfahrungsebene der Gegenwart, der heilenden Gegenwart Gottes. Ich muss euch das vorlesen. Heute Morgen war das in den Losungen gewesen. Und da dachte ich, ja, das ist wirklich wahr. Da steht: Der Herr wendet sich zum Gebet der Verlassenen. Und so habe ich mich gefühlt als ein Verlassener. Und da hilft und half mir nur die Flucht in die Gegenwart Gottes. Ja.
Ich stimme mit Siegfried sehr überein. Habe ich meinen eigenen Glauben hinterfragt, mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang. Weil es war dieser Einwand von Freud sozusagen, die ich gerade erwähnt habe in Cambridge. Das ist alles Einbildung. Du hast christliche Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, alle evangelikal. Offensichtlich ist es irische Genen, du bist Christ. Und das ist es. Und daher mein ganzes Leben lang habe ich ständig und auch heute noch meinen Glauben hinterfragt. Durch das Lesen von vielen Büchern, von Atheisten und Agnostiker und was weiß ich, aber auch im persönlichen Gespräch, Debatten vor der Öffentlichkeit und all das. Und ich bin zum Schluss gekommen, wie Siegfried sagt, ich finde die Argumente der Atheisten zunehmend schwach, sehr schwach intellektuell. Und vor allem, wenn ich merke, dass ich bereit bin, ihre Argumente, ihre besten Argumente ernst zu nehmen. Und sie sind überhaupt nicht bereit, meine Argumente auch zuzuhören. Ich hatte einmal ein Gespräch mit Richard Dawkins über die Auferstehung. Und er hat mir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, warum ein Mensch überhaupt Interesse dafür hätte. Und er ist ein Mensch, der immer wieder sagt, wo sind die Indizien, wo sind die Beweismittel, wo sind die Belege. Aber wenn man ihm die Belege anbietet, interessiert er sich nicht dafür. Und das bedeutet, dass er intellektuell nicht konsequent ist. Und das hat eine Wirkung auf mich, wenn ich mehr und mehr merke, dass diese Leute unlogischer werden in dem, was sie schreiben, bin ich überzeugter von meiner eigenen Position. Aber dieses Hinterfragen ist so ein Begleiter von mir mein ganzes Leben lang. Und so auf der intellektuellen Ebene bin ich überzeugter als je zuvor, dass die christliche Erklärung bei weitem die beste Erklärung ist. Die eigentliche Problematik liegt genau, wo Siegfried gesagt hat, in der existenziellen Erfahrung. Und ich habe viele Kollegen und ich verstehe sie. Und ihr Grund, nicht an Gott zu glauben, ist nicht, dass es kein Indizien im All gibt, keine Spuren, eine Intelligenz. Die sehen das alles, Feintuning und so weiter und so fort. Aber dann sagen sie zu mir, sag mir nichts von einem persönlichen Gott, der gut ist. Das ist der springende Punkt für viele Leute. Und ich kann das verstehen. Ich sitze oft mit Leuten und die erklären so eine Tragödie, eine persönliche, ich glaube an Gott nicht mehr. Das verstehe ich. Und ich würde sagen, in letzter Zeit, ich bin oft in Amerika und die meist gefragte Thema ist Leid und Schmerz. Und wir haben von Jürgen früher gehört, wie das so eine Rolle in seinem Leben gespielt hat. Und man muss sehr viel Mitleid haben. Ich habe nicht gelitten, wie so viele Leute auch in diesem Raum. Und man muss sehr sensibel sein für die Fragen unserer Freunde. Und wenn man denkt an Gott, ein mächtiger Gott, ein allmächtiger Gott, ist er gut und so. Und die Fragen, die seit Zeit von Lucretius oder viel früher gestellt worden sind, wenn Gott gut ist, kann er nicht allmächtig sein und so weiter. Ich bin nie zu einer Lösung dieser Fragestellung gekommen. Und ich weiß niemand, der zufrieden ist mit einer Lösung dafür. Und so als Mathematiker, wenn man jahrelang versucht hat, eine Lösung zu einem Problem zu kommen, man fängt an, eine andere Frage zu stellen. Und meine Frage ist in diesem ganzen Zusammenhang ist, unsere Problematik mit der Sache, auch tief in der Biologie, wie Siegfried gesagt hat, aber im normalen Leben, existenziellen Leben, ist, dass letzten Endes die Szene gemischt ist. Ich beschreibe sie so: Schönheit und Stacheldraht. Schönheit und Bomben. Wir schauen auf einen Dom, sagen wir mal, in Coventry oder Dresden, und wir sehen etwas gemischt. Wir sehen Spuren der Schönheit und auch Indizien der Tragödie. Wie können wir solche Dinge entgegenkommen. Und meine Frage für mich selbst ist die, zugegeben, dass es so ist, es ist Stacheldraht und Schönheit. Gibt es irgendwo in der Geschichte, in der Erfahrung, in der Literatur, in der Aktualität, gibt es irgendwo Indizien stark genug, dass es einen Gott gibt, ein Gott, wo wir auch in diesem Gebiet auf ihn Vertrauen setzen kann? Und meine Frau sagt oft, ich werde in den Himmel auch mit Fragen gehen. Und ich glaube, das ist für uns alle so. Aber ich glaube, im Kreuz und in der Auferstehung Christi finden wir die Indizien eines Gottes. Und ich kann ihn vertrauen, auch mit dieser tiefen Problematik, wo ich keine simplistische Lösung oder auch komplizierte Lösung finden kann.
Jürgen, Siegfried, wollt ihr dazu noch was hinzufügen?
Nein.
Ja, ich will was hinzufügen. Ich habe vorher gesagt, dass ich an dieser Frage schier verzweifelt bin, dass ich fast meinen Glauben daran verloren hätte. Aber ich will euch auch sagen, was für mich eine ganz große Hilfe war in dieser Situation. Ich habe in dieser Zeit viele Bücher gelesen zum Thema Leid und ich habe ein Buch gelesen von Armin Kreiner. Armin Kreiner ist Fundamentaltheologe an der LMU, Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und das ist ein Buch, was ich mit dem Leid, Gott und das Leid beschäftigt. Und er erzählt eine Geschichte in diesem Buch. Und diese Geschichte hat mich so angerührt und ergriffen, dass ich im Bett lag und weinte. Und die Geschichte will ich erzählen, ist eine kurze Geschichte. Es geht um eine Begebenheit in einem Konzentrationslager. Und da war ein Junge mit inhaftiert und dieser Junge hatte Hunger und dann hatte der Brot gestohlen. Und es kam raus, dass der Junge Brot gestohlen hat und der Lagerkommandant hat ihn deswegen zum Tode durch den Strang verurteilt. Und dann wurde der Junge hingerichtet, und zwar auf dem zentralen Platz des Konzentrationslagers und alle Inhaftierten mussten um den Hinrichtungsplatz, um den Galgen herumlaufen, mussten da rumlaufen und der Junge hing am Galgen, aber der war sehr klein, der ist langsam gestorben, sein Gewicht war zu klein. Und dann ist er langsam erstickt und dann sind sie gelaufen und dann sagt einer, murmelt vor sich hin, wo ist Gott? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und nach einiger Zeit sagt einer hinter ihm, ja, siehst du ihn denn nicht? Dort am Galgen hängt er. Wenn es eine Antwort gibt auf Gott und Leid, dann ist das die Gegenwart Gottes. Mittendrin im Leid, dass Gott sich selber in Christus und noch weit mehr dem Leid aussetzt, wenn es eine Antwort gibt an die. Das ist der Gott, der mich gehalten hat und das ist der Gott, der meinen Glauben gehalten hat.
Vielen Dank. Also dieses Zeugnis haben wir auch von Jürgen vorher schon so ähnlich gehört. Und das ist wahrscheinlich auch was ganz Einzigartiges im christlichen Glauben, dass dieser Gott selbst leidet. Es ist für mich jetzt nicht ganz einfach, zur nächsten Frage überzuleiten, weil wir gerade in so einem richtig tiefen Punkt angekommen sind. Trotzdem möchte ich jetzt auch mal wieder aufs Positive schauen oder auf so ein Erfolgserlebnis. Ihr seid alle immer wieder mit Atheisten im Gespräch oder mit Skeptikern. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Atheist nach einem Gespräch mit euch gesagt hat, sie haben mich überzeugt? Ich mach mich auf den Weg, ich will Gott suchen oder wo ist Wasser, kann ich mich taufen lassen? Gibt es da Erfahrungen auf eurer Seite? Eine andere Erfahrung zu hören.
Ich würde nie das machen, was ich in der Öffentlichkeit mache, wenn es keine Wirkung hat. Ich bekomme fast jede Woche Briefe von Leuten, die direkt zum Glauben gekommen sind. Durch YouTube, vor allem durch meine Debatte vor 8 Jahren mit Richard Dawkins. Ich bete für ihn. Es wäre wunderbar, wenn er eines Tages sich zum Glauben bekehrt und die Leute sagen, das ist unmöglich. Nein, es gab einen Saulus. Es ist doch möglich. Natürlich, wenn man mit diesen Leuten in Berührung kommt, man erwartet nicht, dass sie sofort sich bekehren. Es ist ein langer Weg und ein sehr harter Weg für Leute, die in der Öffentlichkeit sehr prominent sind. Aber hinter den Kulissen oft erfährt man gewisse Wenden und neue Haltungen, die keine Bekehrung bedeuten, aber wirklich einen Schritt auf dem richtigen Weg sind. Und die sind so persönlich und ich muss sehr vorsichtig sein, weil Dinge, die vertraulich gesagt worden sind, sind nicht Dinge, die man vor der Öffentlichkeit tragen kann. Aber ich habe mehrmals erfahren, dass die Leute sanfter geworden sind und milder geworden sind. Und wenn sie sehen, dass vielleicht nicht alle Christen sind total verrückt, dann ist das ein positiver Eindruck. Aber was mich wirklich hält sozusagen auf dieser Bahn, ist die vielen, vielen jüngeren Leute, die zum Glauben gekommen sind. Ich habe welche auch hier getroffen. Aber gestern ein paar E-Mails von solchen Leuten überall in der Welt. Und es ist wunderbar, dass wir das Internet haben. Ich habe meine Website und so weiter. So, Erfahrung ja. Von positiven Entwicklung ja. Und Leute, die zum Glauben gekommen sind, ja, aber nicht, soweit ich weiß, nicht von den sehr prominenten Leuten. Christopher Hitchens ist ein sehr interessanter Fall, der unlängst gestorben ist. Es erscheint bald ein Buch von einem Freund von mir, Larry Taunton, der die sämtliche Debatten organisiert hat. Und ich darf vielleicht sagen, Alexander, ich debattiere nicht mehr. Die Atheisten wollen das nicht mehr oder kaum mehr. Die wollen eher eine Diskussion haben mit einem guten Moderator wie unser Alexander hier. Das wollen sie viel mehr, weil Debatte oft, man versucht einfach Punkte zu gewinnen und sich nicht so sehr interessiert in den Argumenten. Und so, das ist eine sehr, sehr wichtige Wende. Aber man merkt, dass nach solchen Gesprächen, mein Freund, er schreibt ein Buch und dieses Buch heißt, soweit ich mich erinnern kann, Der Glaube von Christopher Hitchens. Ich bin sehr gespannt, weil es ist geschrieben mit Christopher Hitchens Erlaubnis über viele Gespräche, die hinter dem Kulissen stattfanden mit Christopher Hitchens. In der Öffentlichkeit war er ein sehr starker Gegner. Und ich habe mit ihm 2-mal debattiert und so. So, ich meine, dass es sehr wichtig ist, das auch zu tun für die Gläubigen. Weil wenn niemand aufsteht in der Öffentlichkeit, dann meint die Öffentlichkeit, dass wir gar nichts zu sagen haben. Und das ist auch ein sehr wichtiger Beitrag, denke ich. Und daher die Arbeit von meinen Kollegen hier äußerst wichtig ist, auch für die Erhaltung der Glaubwürdigkeit des Christentums überall in der Welt.
Bei mir kommt das manchmal vor, vor allem weil ich ja nur auch schon viele Jahre und Jahrzehnte on the road bin, dass ich jemanden treffe, der mich anspricht und sagt, dass er damals bei einer bestimmten Veranstaltung oder nach einer bestimmten Veranstaltung Christ geworden ist. Aber das sind Einzelfälle, die mich aber trotzdem durch begeistern, wenn ich irgendwo bin, dass mich da jemand anspricht. Vor einiger Zeit hat mich jemand angesprochen und der hat mir gesagt, er könne noch die 4 Punkte nennen meiner Rede. Er hat sie mir dann aufgezählt. Ich habe mich nicht distanziert.
Ich habe die Erfahrung, dass es sehr, sehr wichtig ist, wirklich gute Argumente zu haben. Wenn wir keine wirklich guten Argumente haben, dann sollten wir schweigen, weil sonst ist es kontraproduktiv. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch die wirklich guten Argumente sind nicht letztendlich, was einen Skeptiker und einen Zweifler und einen Kritiker überzeugt. Wie gesagt, wir brauchen gute Argumente, aber das Entscheidende liegt nachgeordnet. Das Entscheidende liegt darin, wie begegne ich meinem Gegner. Ich habe viele Gegner gehabt, ich habe viel gestritten und da könnte ich viel davon erzählen. Wie begegne ich meinen Gegnern? Ich will das ganz kurz machen. Die Kernfrage ist, spürt mein Gegner, dass ich ihn respektiere als Mensch? Punkt Nummer eins. Wenn wir als Christen auf dem hohen Ross sitzen, dann sind wir verratzt und verkauft, dann können wir uns gleich alles sparen. Spürt mein Gegner, dass ich ihn als Mensch respektiere? Spürt mein Gegner, dass ich ihm zuhöre und wissen will, wie sein Argument ist? Erinnert mich daran, was du gerade gesagt hast, John. Atheisten wollen manchmal gar nicht wissen, was du sagst. Geht es uns auch so oder spüren die Leute, wir sind interessiert an ihren Argumenten? Und am Ende die Bottomline ist, bin ich authentisch? Bin ich authentisch? Ist das, was Gott und Christus bedeutet, ist das in meinem Leben sichtbar und spürbar? Spürt das mein Gegenüber? Also ich könnte es ganz plakativ und einfach sagen, merkt der oder die, dass ich ihn lieb habe? Und auf dieser Ebene geschieht was.
Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, dann ist das Publikum dran. Und jetzt fange ich wieder mit dir an, weil ich es auf deiner Homepage so entdeckt habe. Und zwar schreibst du auf deiner Homepage, also du nimmst einen doppelten Anlauf, um dich vorzustellen, interessanterweise, das fand ich sehr spannend. Du schreibst zunächst als überkonfessionell orientierter Christ, glaube ich, ... und dann ein nächster Absatz, als experimentell arbeitender Naturwissenschaftler leite ich. Da wollte ich mal fragen, wo liegt für euch eigentlich die Trennlinie zwischen Wissenschaft und Glaube und wo liegt ein Überlapp? Wo ziehst du da die Trennlinie? Sind das für dich non-overlapping Magisteria, wie Stephen Jay Gould? Gibt es einen Overlap und wie trennst du das Ganze? Oder wo spielt das miteinander zusammen?
Also es gibt einen ganz offensichtlichen Overlap und der Overlap ist, sowohl als Wissenschaftler als auch als Christ frage ich nach der Wahrheit. Vielleicht sollte ich bescheidener sein und sagen, als Wissenschaftler frage ich nach der Richtigkeit bestimmter Theorien. Aber in erster Näherung, ich möchte wissen, wie es wirklich ist. Und das frage ich als Christ und das frage ich als Naturwissenschaftler. Und im Übrigen sind es keine vollkommen voneinander getrennten Gebiete, denn sowohl der christliche Glaube als auch die Naturwissenschaft beschäftigen sich mit der Wirklichkeit, mit dem, was ist. Und als Naturwissenschaftler habe ich eben das Pech, dass ich mich nur mit einem ganz, ganz winzig kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit beschäftigen kann. Und zwar beschäftige ich mich gerade mit dem Ausschnitt der Wirklichkeit, aus dem es mir gelingt, Gott methodisch auszuschließen. Mit diesem kleinen Teil der Wirklichkeit beschäftige ich mich als Naturwissenschaftler. Und da spielt Gott da tatsächlich keine Rolle. Aber das Ganze ist größer. Und das, was ich entdecke als Naturwissenschaftler und was ich alles gesehen habe in 30 Jahren biologischer Forschung, was ich alles gesehen habe, es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Und das, was ich gesehen habe und erforscht habe als Naturwissenschaftler, das stellt eine Frage, die weit über das hinausgeht, was ich mit meinen Methoden erforschen kann. Und hier liegt der Overlap. Ich habe Fragen aufgrund meiner Forschung, für die ich keine Methoden habe. in meiner Disziplin, sie zu beantworten. Zum Beispiel die Frage, warum sind die Dinge so schön? Warum sind die Dinge so genial? Und so weiter und so fort. Also da liegt dann der Overlap, der bringt mich aus meinen experimentalen Forschungsergebnissen direkt ins Transzendente. Anders gesagt, das Transzendente ragt auf eine geheimnisvolle Weise in meinen Laboralltag hinein. Das kann ich gar nicht fassen. Das ist ein ganz spannendes Gebiet.
Klingt spukig auf jeden Fall.
Für mich als Historiker ist auch die Frage nach der Wahrheit natürlich die entscheidende Frage. Und als Historiker möchte man herausfinden, wie ist es gewesen, wie weit kann man damit kommen mit dieser Suche. Und die Frage... Overlapping, es ist natürlich so, wenn ich Vorträge halte, was ich ja oft mache, über die Auferstehung und etwas sage über die Glaubwürdigkeit oder wie das Neue Testament oder wie Historiker damit umgehen, dann sage ich auch immer, dass ich zunächst einmal den Text, wie er hier im Neuen Testament steht, genauso behandle wie jeden anderen Text aus dem ersten Jahrhundert. Zunächst mal ist das ein Text aus dem ersten Jahrhundert. Der ist von jemandem verfasst, der hatte eine Zielsetzung, der ist von einem bestimmten Publikum ausgegangen, der wollte etwas Bestimmtes vermitteln. Und das ist das, was man erstmal rauskriegen muss. Und das hat nichts Christliches erstmal zu tun. Also es ist nicht so, dass ich da eben einen besonderen Zugang zu dem Text habe, weil ich ihn für Teil der Heiligen Schrift halte, sondern das ist für mich ein Text aus dem ersten Jahrhundert, auch die Briefe. Und die kann man zunächst einmal so behandeln wie jeden anderen Text aus dem ersten Jahrhundert auch. Und jetzt ist halt die spannende Frage, was mache ich mit den Inhalten, weil ich dann merke, diese Inhalte sind teilweise für mich von einer größeren Bedeutung als die Frage, ob Caesar südlich oder nördlich von anderen nach über den Rhein gegangen ist. Das ist auch nicht unwichtig, wenn man da über eine Doktorarbeit schreibt, aber hat nicht ganz so die Bedeutung. Denn hier gibt es einige Texte, die, wenn sie einen wahren Sachverhalt darstellen, für mich eine große Bedeutung haben. Aber zunächst einmal geht es darum, mit den ganz normalen Mitteln eines Althistorikers sich mit diesem Text zu beschäftigen. Kann man ihn bestätigen? Wo gibt es Probleme? Und Ähnliches. Also da denke ich, da ist ein, sowohl ein ganz normales Arbeiten als Historiker, aber hier hängt die Sprengkraft am Inhalt. Das ist, und dann kommt eine Stufe mehr dahin, was nicht heißt, jetzt werde ich sozusagen unwissenschaftlich, sondern jetzt weiß ich, der Text hat mehr zu sagen als nur ein Bericht über dieses vergangene Ereignis. Hier ist mehr drin und die Frage ist, ob ich mich diesem mehr stellen will. Das ist aber nicht eine Frage von Historiker oder Nicht-Historiker. Also wenn ich jetzt über die Texte spreche, dann sage ich meistens auch, Indizien, also Historiker führen einen Indizienprozess, Indizien müssen bewertet werden und Indizien werden von den Menschen unterschiedlich bewertet. Das liegt an der Lebenserfahrung, das liegt an der Berufserfahrung und das liegt bei manchen Texten sogar an der weltanschaulichen Voraussetzung. Und das natürlich gerade an so einem Text wie der Auferstehung. Da geht es nicht nur um Lebenserfahrung, Berufserfahrung, sondern da geht es auch darum, halte ich das überhaupt für möglich? Das endet aber an dem Indiz nicht, sondern es ist etwas, was ich mitbringe als Historiker. Und deshalb sehen Historiker diese Frage auch unterschiedlich, weil sie eine bestimmte Weltanschauung mitbringen. Und das finde ich auch alles ganz legitim und seriös und das kann man auch durchaus gut darstellen.
Das Problem für mich, und vielleicht liegt es an der Tatsache, dass ich von England komme oder Irland. Und ich kann mir vorstellen, dass es gibt Unterschiede in der deutschen Auffassung der Sache. Aber ich erkenne nicht diese Dichotomie zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Das Problem für mich mit vielen meinen Kollegen ist, das ist, was sie wollen. Dass auf einer Seite steht Glaube, auf der anderen Seite steht Wissenschaft. Meines Erachtens ist das eine totale atheistische Formulierung. Weil unter Glaube, man hat nur Glaube gesagt, man hat nicht Glaube an Gott gesagt. Es ist sehr wichtig, deutlich zu sagen, was man mit dem Terminus Glaube sagen wollte. Und ich habe versucht, vielleicht ein bisschen schwerfällig gestern Abend das zu erklären, als Leute so von Großbritannien, weil bei uns ist jetzt tief eingebürgert, dass Glaube, ein religiöser Begriff, bedeutet, dass wir wir etwas für wahr halten, wo es überhaupt keine Indizien gibt. Das ist so tief jetzt, dass diese Formulierung Glaube und Naturwissenschaft jetzt ist total atheistisch und fast nutzlos. Ich bin bereit über Glaube an Gott und Naturwissenschaft. Das Problem ist eigentlich, dass Naturwissenschaft, was ist das? Es ist das eine verschiedene Disziplinen, die wir verwenden, die Natur, die Geschichte und so weiter zu studieren. Was ist Glaube? Entweder eine Abkürzung der Religion oder eine Haltung, eine subjektive Haltung etwas gegenüber. Die gehören überhaupt nicht in derselben Kategorie. Und was ich, wie gesagt, schwerfällig versucht habe zu sagen gestern Abend, Glaube gehört in der Naturwissenschaft genauso viel wie in mein Christsein. Nun, das gesagt, bin ich der Meinung meinen beiden Kollegen hier. Ich bin nicht der Meinung Stephen Jay Gould, Non-Overlapping Magisteria. Das heißt, wo die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist eine Beobachtung über das physikalische Universum, genauso dasselbe Universum, das die Naturwissenschaft studiert. Und was für mich im Leben sehr wichtig gewesen ist, und ich finde es fast unmöglich, meinen Kollegen beizubringen, dass auch in ihrer Naturwissenschaft glauben sie von vornherein an Voraussetzungen, zum Beispiel die rationale Verständigkeit des Universums. Es ist fast unmöglich. Warum? Weil sie meinen, Glauben bedeutet nur Glauben ohne Belege. Und vielleicht ist diese Problematik nicht so sehr in Deutschland. Es ist sehr stark in England und in Amerika. Und so, das ist nur ein kleines Etwas und vielleicht könnt ihr das vergessen, weil ihr nicht in England wohnt.
Ja, jetzt soll auch Zeit im Publikum sein. Wir haben zwei Leute, die mit dem Mikro rumlaufen. Gibt es Fragen, die Sie gerne stellen würden? Ich würde sagen, wir sammeln drei Fragen und jeder darf sich dann eine aussuchen, die er beantworten möchte, wenn sie nicht gezielt gestellt sind. Also da drüben sehe ich was. Eins, zwei... Und da, drei. Diese drei Fragen nehmen wir mal und jeder darf sich dann eine aussuchen.
Ja, hallo, mein Name ist Friedrich Gehring und ich hätte eine Frage zum Thema Wunder. Und zwar habe ich mich mit einem befreundeten Katholiken über das Thema Marienerscheinungen unterhalten. Und mein Freund meinte, wie kann man denn seinen Glauben auf dem Wunder der Auferstehung aufbauen und solche Phänomene, also dass Maria bestimmten Personen erschienen ist oder erschienen sein soll, leugnen oder ignorieren. Und das hat mich ziemlich herausgefordert, weil ich selbst auch oft mit der Auferstehung und den Indizien dafür argumentiert habe, für die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens. Und ich habe dann auch mal ein bisschen dazu recherchiert und habe festgestellt, also zu den Marienerscheinungen gibt es durchaus auch Indizien. Und da würde mich mal interessieren, haben Sie sich damit beschäftigt? Wie ordnen Sie diese Phänomene ein und wie kann man damit umgehen?
Wir stellen uns die Frage und gehen gleich zur zweiten und dann zur dritten Frage und dann darf sich jeder eine aussuchen.
Also hier noch eine und da. Genau hier. Ja, okay. Ich bin der Thomas und ich habe eine Frage an den Siegfried. Und achso, aufstehen, okay. Und zwar hattest du ja gesagt, dass deine Kollegen eben das so anzweifeln, wie kann das denn alles sein, wenn die Biologie eben so furchtbar ist? Da hattest du aber aufgehört und hast nicht wirklich gesagt, wie du denen dann begegnest. Und es würde mich sehr interessieren, was du zu dieser Frage sagst und was du davon hältst.
Ja, mein Name ist Nikolaus Nestle. Ich hätte eine Frage, die relativ allgemein ist, und zwar wie weit die Tatsache, dass heute die große Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft steht, nicht mehr unbedingt nur die Frage christliche Weltanschauung oder Agnostizismus, Atheismus ist, sondern dass zunehmend wir auch durch einen anderen Glauben, durch den Islam herausgefordert werden, wie weit das Ihrer Erfahrung nach das Reden über das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft verändert?
Also, ich glaube, Siegfried hat keine Wahl. Und ihr zwei dürft euch noch überlegen, welche Fragen, Marienerscheinung oder Islam.
Sollen mit Ja, ich bin gebeten worden, was über Maria zu sagen. Also ich möchte mich darüber jetzt nicht lustig machen, aber es ist leider so, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe. Und deshalb möchte ich mich dazu auch nicht äußern.
Die Frage der Wunder im Allgemeinen ist äußerst wichtig, weil abgesehen von Behauptungen über Marienerscheinungen und so weiter, mitten im Christentum steht ein Wunder. Das Christentum ist eine übernatürliche Religion sozusagen. Und Jürgen hier ist der Experte, wenn es zu Gründen für die Auferstehung kommt. Als Naturwissenschaftler, es gibt dieser Einwand, die oft vorkommt, das ist, und Sie haben, der Fragende hat erwähnt, Naturwissenschaft und so weiter. Für viele meiner Kollegen ist Wunder der Endepunkt. Die wollen nicht mehr hören, wenn man das Übernatürliche erwähnt. Warum? Weil sie meinen, dass da wir jetzt die Naturgesetze kennen, es ist einfach intellektuell unmöglich, an Wunder zu glauben. Auch die angeblichen Wunder, die mit Maria verbunden sind. Und daher die prinzipielle Frage ist, sind Wunder überhaupt möglich und denkbar? Danach können wir die Frage stellen, ob ein gewisses Wunder wirklich stattgefunden hat. Und das muss auf einen Indizienprozess berühren. Und man muss das von allen Behauptungen für Wunder. Wir sind nicht Leute, die einfach an alle Behauptungen glauben. Und daher habe ich mich wie Jürgen mehr beschränkt auf die Wunder des Neuen Testamentes, weil ihre Wirkungen und Folgen und Implikationen sind viel größer als andere Wunder. So, ich möchte eine Bemerkung auf die naturwissenschaftliche Seite. Und sehr kurz, eine Illustration von C.S. Lewis hat mir geholfen. Es hat mit dem Begriff Gesetz zu tun. Was ist ein Naturgesetz? Wir wissen, was das deutsche Gesetz bedeutet. Und was ist ein Naturgesetz? Viele Leute verwechseln die beiden Gesetzbegriffe. Und Lewis hat eine Illustration gegeben, die uns sehr helfen kann mit der Frage der Wunder. David Hume, der schottische Philosoph der Aufklärung, er hat gesagt, die Wunder sind, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, Violations, Durchbrechen der Gesetze Natur. Verletzungen der Gesetze Natur und daher unmöglich an sie zu glauben, mehr oder weniger. Und Lewis stellt sich vor, ich bin in einem Hotel, sagen wir mal hier in Marburg, ich habe 100-Euro-Schein in meinen Schubladen, heute, morgen noch ein, jetzt habe ich 200. Am dritten Tag öffne ich die Schublade und finde 50 Euro dort. Also, was ist verletzt gewesen? Die Gesetze der Arithmetik oder die Gesetze von Deutschland? Sie lachen. Warum? Weil sie sehen sofort, das sind die Gesetze von Deutschland. Aber wie wissen sie das? Weil die Gesetze von Arithmetik sind nicht gebrochen worden. Es ist die Tatsache, dass sie diese Gesetze kennen. Dadurch wissen sie, dass eine Hand kam von außen und die 150 Euro rausgenommen hat. Das heißt, sie haben gemeint, dass diese Schublade ein geschlossenes System von Kausalität war. Aber sie ist es nicht. Und so, wenn ein Christ behauptet, dass Jesus sei von den Toten auferstanden, wenn er behaupten würde, dass dieses Ereignis stattgefunden hat, bloß durch natürliche Prozesse im Grab, dann wäre das eine Verletzung der Naturgesetze. Aber was behauptet das Neue Testament? Dass es war von Gottes einwirkende Kraft. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und kein Naturgesetz. Die Naturgesetze sind bloß unsere Beschreibungen dessen, was normalerweise geschieht. Und kein Naturgesetz kann verbieten, dass Gott, der dieses System selbst erfunden hat, mit ihrer Regelmäßigkeit, kann ein Ereignis hineintun oder etwas in das System hineingeben kann. Und ich finde das, dieses Bild sehr einleuchtend. Es hilft zu sehen, die Wunder des Neuen Testamentes verletzen die Naturgesetze nicht. Es ist unser Kenntnis sogar der Naturgesetze, die uns hilft, sie als Wunder überhaupt zu erkennen. Wenn wir nicht wüssten, dass die Toten normalerweise im Grab bleiben, dann wären wir nie überrascht über eine Auferstehung. Aber über Maria habe ich auch nichts zu sagen.
Ich auch nicht. Aber was ich gelernt habe in den vielen Jahren, in denen ich Christ gewesen bin, ist ein zunehmender Respekt vor unterschiedlichen Frömmigkeitstraditionen und Erfahrungswirklichkeiten dieses bunten Gartens, der sich in der Jüngerschaft Jesu versammelt. Vielleicht nur so viel als alter Evangelikaler. Aber jetzt war die Frage, ich habe die nicht vergessen. Ich fürchtete, dass die kommt. Das ist eine Frage, die kann ich nicht wirklich beantworten. Nicht zur Wiederholung ist die Frage, sage ich es richtig, wie kommt das Böse, wie kommen zerstörerische Strukturen in die Natur hinein? Das war Ihre Frage. Okay, also wie ich darauf reagiere, wenn die Kollegen das sagen. Also dann muss ich zunächst mal ehrlicherweise bekennen, dass ich darauf keine endgültige Antwort habe. Ich habe übrigens noch nie erlebt, dass ich in einer Diskussion in einem Hörsaal ausgelacht wurde, weil ich gesagt habe, hör mal du, das weiß ich nicht. Das habe ich nie erlebt. Finde ich ganz bemerkenswert. Also es ist ein wesentliches Problem. Ich stelle fest, dass das Theodizee-Problem letztendlich keine Lösung gefunden hat, soweit ich das überschaue, weder in der Philosophie noch in der Theologie hat es eine intellektuelle Lösung gefunden. Und das gebe ich einfach zunächst mal zu. Aber was ich auch dazu sage, ist, dass für mich die Präsenz zerstörerischer und bösartiger Strukturen, das werten wir ja jetzt alles, ja, dass die Präsenz dieser Strukturen in der Biologie für mich ein Indiz dafür ist, dass die Biologie, das Lebewesen und ihre Interaktionen sich letztlich nicht verstehen lassen, wenn ich nur eine materielle Ebene anlege. Das ist einer der Befunde in der Biologie, der mir sagt, es gibt mehr, da ist mehr dahinter, als das, was ich beschreiben kann als Naturwissenschaftler. Denn als Naturwissenschaftler kenne ich ja den Begriff Böse gar nicht. Ich weiß weder, was böse ist, noch was gut ist als Naturwissenschaftler. Da kommt eine Wirklichkeit, da tritt uns sichtbar, uns allen sichtbar, eine Wirklichkeit entgegen, die weist auf Transzendentes, wie ich die jetzt einordne. In einem christlichen Weltentstehungsentwurf? Das ist eine andere Frage. Die kann man jetzt auch nicht diskutieren, das führt zu weit. Ehrlichkeit, kurz Ehrlichkeit. Sagen wir es nicht weiß und dann ist gut.
Gibt es noch einen kurzen Kommentar zu der Frage mit dem zunehmenden Islam und so weiter? Ändert sich dadurch irgendwas in der Debatte über Wissenschaft und Glaube aus eurer Erfahrung?
Ich habe die Frage nicht verstanden können.
Ändert sich etwas dadurch an der Debatte über Wissenschaft und Glaube, dass immer mit Muslime auch tätig sind in der Wissenschaft und in unserer Gesellschaft leben? Ändert sich die Debatte dadurch, dass andere Religionen dabei sind, Muslime und so?
Ja, natürlich ändert sich was, weil wir haben viele Strömungen jetzt, die starke aktuellen Probleme liefern. Und einige kommen von der Seite, die Gott ablehnt, andere kommen von der Seite, die Gott annimmt. Und es gibt zunehmend und wird zunehmend gehen geben, Auseinandersetzungen vor allem mit Islam. Das ist offensichtlich klar. Und das ändert die Debatte und es kann es ändern einfach durch die bloße Zahlen der Beteiligten. Ich meine, die Zahl der Atheisten ist nicht sehr groß. Der Einfluss ist groß im Westen, aber wir merken, dass die ganze Demografie von unseren Ländern ändert sich. Und daher zwangsläufig wird die Debatte sich ändern. In der Naturwissenschaft selbst, ich habe gemerkt, dass gewisse Dinge sich geändert haben. Eine große Änderung kam, als die Naturwissenschaft fing an, zu sagen, dass das Universum einen Start gehabt hat. Das war ein sehr riesiger Unterschied in der Diskussion. Und jetzt noch einen Schritt weiter, wie ich sehr kurz gestern Abend erwähnt habe. Die Tatsache, dass, was äußerst problematisch für meine atheistischen naturwissenschaftlichen Kollegen ist, wie kann man etwas aus nichts bekommen? Das ist eine sehr aktuelle Frage geworden, weil sie durch ihr Standardmodell getrieben sind, ein Universum aus nichts bekommen zu müssen. Und so, das hat, glaube ich, dieser Teil der Debatte geändert. Noch eine Sache ist, in den letzten 10 Jahren habe ich gemerkt, dass der Angriff gegen Christentum durch die sogenannten neuen Atheisten war zuerst fast ausschließlich naturwissenschaftlicher Natur, jetzt vielmehr ethischer Natur. Das heißt, der Angriff gegen die Moral, die Ethik der Bibel und so weiter und so fort. Und das ist viel stärker geworden und zur gleichen Zeit es ist eine Industrie jetzt, eine intellektuelle Industrie. Wenn wir Gott aus der Gleichung nehmen, woher bekommen wir eine Grundlage für die Ethik? Das ist sehr schwierig, weil wenn man versucht, wie viele in der Biologie, einen Grund zu haben, man kann sehr viele unterschiedliche ethische Systeme aus der Biologie sofort entwickeln lassen. Und so haben wir Leute, die meinen, sie können das alte Problem von Hume lösen. Ich sehe zweierlei. Erstens, in der Naturwissenschaft ein riesiges Problem ist, wie kommt das Rationale aus dem Nicht-Rationale? Eine Parallelfrage in der Ethik ist, wie kommt das Soll aus dem Sein? Und Hume meinte, dass es unmöglich war. Und in letzter Zeit hat einer der führenden neuen Atheisten, Sam Harris, ein Neurophysiologe, er hat ein Buch geschrieben, Die moralische Landschaft, wo er meint, dieses Problem von Hume zu lösen. Wir können doch naturwissenschaftlich einen Grund für die Ethik liefern. Und das war ein Teil des Grundes, warum ich mein Buch Gott im Fadenkreuz geschrieben habe. So, man merkt diese Strömungen und diese Änderungen. Ethik ist jetzt sehr hoch, weil die Kritik von Dawkins und anderen gegen, was in der Bibel ethisch gelehrt wird und so weiter und so fort, ist zunehmend stark.